Ja, meine Frau und ich freuen uns, in eurer Mitte sein zu dürfen und wir wollen heute uns einen Psalm vornehmen, den Psalm 16. Ich lese ihn nach der Elberfelder vor. Psalm 16. Bewahre mich, Gott, denn ich berge mich bei dir. Ich habe zum Herrn gesagt, du bist mein Herr. Es gibt kein Glück für mich außer dir. An den Heiligen, die auf Erden sind, an den Herrlichen ist all mein Wohlgefallen. Zahlreich sind die Schmerzen derer, die einem anderen Gott nachlaufen. Ich werde ihre Trankopfer von Blut nicht spenden und ihren Namen nicht auf meine Lippen nehmen. Der Herr ist das Teil meines Erbes und mein Becher. Du bist es, der mein Los festlegt. Die Messschnüre sind mir gefallen auf liebliches Land. Ja, mein Erbteil gefällt mir. Ich preise den Herrn, der mich beraten hat. Selbst des Nachts unterweisen mich meine Nieren oder mein Herz. Ich habe den Herrn stets vor Augen, weil er zu meiner Rechten ist, werde ich nicht wanken. Darum freut sich mein Herz und frohlockt meine Seele. Auch mein Fleisch wird in Sicherheit ruhen, denn meine Seele wirst du dem Scheol nicht lassen. Wirst nicht zusehen oder zugeben, dass dein Frommer die Grube sehe. Du wirst mir kundtun den Weg des Lebens. Fülle von Freuden ist vor deinem Angesicht. Lieblichkeit in deiner Rechten immer da. Ja, soweit dieser Psalm, ein Psalm der Ermutigung und wir könnten sagen, ein Psalm, eine Liebeserklärung an Gott. Aber der Reihe nach. Wir leben in schwierigen Tagen mit Corona, mit diesen Beschränkungen, mit dem Mundschutz und mit diesen Abständen. Wir können uns nicht mehr im Arm nehmen, im Augenblick jedenfalls nicht. Und es ist schon eine sehr starke Einschränkung und es fällt uns allen schwer. Und die Medien zeigen uns immer wieder Bilder, nicht, von Krankenhäusern, Intensivmedizin und Krematorien und was nicht alle, um den Level der Angst hochzuhalten, nicht, damit die Leute ja nicht leichtsinnig werden. Nicht. Als ich die Bilder so sah im Fernsehen, da dachte ich, ja, die Welt und Satan, die arbeiten mit Bildern. Gott arbeitet nicht mit Bildern, er arbeitet mit seinem Wort. Sein Wort ist Geist und Leben und Trost und Kraft und Zuversicht. Im Anfang war nicht das Bild, sondern im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott und das Wort ist Gott. Das müssen wir auseinanderhalten. Nicht? Das andere ist die Verunsicherung der Menschen. Und Gottes Wort gibt uns Trost und Zuversicht. Wir werden nicht wanken. Der Psalm ist ein Ausdruck der Geborgenheit. Und da sind wir schon beim Thema. Was ist überhaupt Geborgenheit? Das Wort Geborgenheit wurde 2004 als das zweitbeste Wort gekürt von dem Goethe-Institut und von den vom Deutschen Sprachrat, Goethe-Institut, als das zweitschönste Wort. Es hat nicht ein Deutscher eingereicht, sondern eine Frau aus der Slowakei, Anna Maria Muskakova. Sie sagte, in ihrer Mundart, in ihrer Sprache gibt es solch ein Wort gar nicht, Geborgenheit. Geborgenheit drückt aus nicht nur Sicherheit und Wohlgefühl, sondern auch Schutz, Unverletzlichkeit, Nähe, Wärme, Frieden. Eigentlich das, wonach wir uns alle sehnen. Nach Geborgenheit. Der Engländer sagt, mein Home is my castle, also mein Heim ist meine Burg, da bin ich geborgen. Und David gebraucht ja oft dieses Bild von Gott ist mein Schutz, meine Burg, auf ihn vertraue ich. Also das ist schon wichtig. Menschen brauchen Geborgenheit, wo sie zu Hause sind. Und die Frage, die sich damit stellt, wo fühlst du dich geborgen? Was bedeutet dir Geborgenheit? Hast du schon mal Geborgenheit vermisst? Kinder brauchen Geborgenheit. Man sagt so, nach der Geburt des Kindes muss das Kind sofort zur Mutter. Das Kind braucht die Nähe der Mutter, die Wärme, das Anfassen. Das ist ein Stück der Geborgenheit. Und man wird es nicht glauben, dieser Säugling, der gerade wenige Minuten alt ist, den prägt das ganze Leben, diese Berührung mit der Mutter. Das ist Geborgenheit. Ich persönlich habe Geborgenheit auch erlebt als Kind. Will ich das mal erzählen? Vielleicht habe ich das schon hier erzählt. Ich bin ja relativ häufig bei euch. Es war so im Jahr 1944. Ich bin 41 geboren, also noch Kriegsgeneration. Und es war wieder Fliegerangriff. Meine Mutter raffte die ganzen Sachen zusammen. Und wir haben es nicht mehr geschafft bis zum Bunker. Der war nur 150 Meter weit. Wir standen unten im Hausflur. Und dann krachten schon die Bomben. Und Glassplitter flogen und ein Luftzug. Und meine Mutter schrie auf und ich habe wahrscheinlich auch geschrien vor lauter Angst und Panik. Und dann hat meine Mutter ihren Mantel aufgemacht. Dann bin ich unter dem Mantel meiner Mutter und habe sie umklammert. Da spürte ich ihre Nähe, ihre Wärme, ihren Geruch und merkte, jetzt bin ich geborgen. Bei meiner Mutter, ganz nah. Objektiv war ja die Gefahr nicht gebannt, ne? Aber ich war ganz nah bei meiner Mutter. Und dann war ich ruhig. Meine Mutter mir noch erzählt, ich habe nicht immer alles behalten. Das ist Geborgenheit. Interessant, wie der Psalm beginnt. Bewahre mich, Gott, denn ich berge mich bei dir. Welche Leistung bringt der Psalmist? Seine Leistung besteht in seiner Passivität. Er tut nichts. Wir sind immer so leistungsorientiert. Im Beruf müssen wir was leisten, nicht? Wenn wir ein Haus bauen, muss was geleistet werden. Wir müssen immer etwas leisten. Die westliche Welt ist geprägt von Leistung. Wie sagte mal jemand, wenn man nach Europa kommt, ist es das Land oder der Kontinent der Maschinen. Erleben wir selber im Sommer, nicht? Dann geht da der Rasenmäher, da und da ist immer irgendwo eine Maschine, nicht? Wenn du nach Indien kommst, in anderen Ländern, nach Tibet, da ist eine ganz andere Atmosphäre, da ist alles Stille. Gebet, Einkehr, alles ist heilig. Indien selbst sind die Kühe heilig, alles ist heilig. Also sieht man, die Menschen sind unterschiedlich geprägt. Aber hier, der Psalmist sagt, bringt keine Leistung, sondern er birgt sich bei Gott. Bewahre mich, Gott. Bewahre mich, denn ich berge mich bei dir. Das könnte man denken, das ist ja eine Weltflucht. Nicht? Junge, du musst dich doch den Tatsachen stellen, nicht? Wie sagt Goethe, der Mann muss hinaus ins feindliche Leben, muss wirken und streben und pflanzen und schaffen, erlisten, erraffen. Nicht? Das ist der Mann, der muss hinaus. Nicht? Nein, das ist keine Weltflucht. David hat ja viel erlebt und da kommen wir gleich noch zu. Sein Leben ist ja geprägt von der Nähe Gottes. Und André hat vorhin schon einiges anklingen lassen von David. Ja, so ist das Leben von David. Geprägt von der Gnade Gottes. Ja, bewahren. Bewahren heißt ja schützen, umgeben. Bewahren heißt ja nicht von allem abschirmen, also keine Konflikte heranlassen, nein. Die verfolgten Christen werden ja verfolgt und drangsaliert und dann beten wir, Herr, bewahre sie. Und der Herr Jesus betet in seinem hohen priesterlichen Gebet, Johannes 17, ich bitte dich, Vater, dass du sie nicht aus der Welt wegnimmst, also entrückst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Also mitten in den Konflikten, Auseinandersetzungen, mitten in den Problemen des Alltags, was uns manchmal zerreiben kann. Ja, Konflikte können uns zerreiben, Berufe, je nachdem. Aber da bittet der Herr Jesus, bewahre sie, schütze sie. Darin ist auch das Wort enthalten, stärke sie, ermutige sie. Nicht aufzugeben, nicht die Fahne streichen, nicht hinzuwerfen. Ermutige sie. Bewahren. Ich habe in meinem Leben oft die Bewahrung Gottes erlebt. Ich will noch mal ein Beispiel nennen. Als ich noch beruflich tätig war, war ich in Monheim, Kundenbesuch. Und dann war ich so ganz in Gedanken, eine Kreuzung fuhr ich los. Auf einmal knallt es, kracht es. Und dann Ich war wie von Sinn, ich wusste gar nichts. Ich war völlig, mein Wagen drehte sich und der andere Wagen, der mich getuschiert hat, der verlor den Kotflügel, Teile von seinem Motor rollten über die Kreuzung. Es war ein Ausnahmezustand, es war ein Albtraum. Ich habe gedacht, ich träume, nicht? Und mein Wagen flog dann irgendwo da im Straßenrand in der Ecke und ich war konsterniert. Und plötzlich kamen Leute angelaufen, machten meinen Wagen auf, nahmen mich heraus und dann kann ich mich noch erinnern, dann waren auch plötzlich Polizei da und Krankenwagen waren da und ja, aber ich habe gar nichts gespürt und nein, ab ins Krankenhaus und so weiter. Im Krankenhaus hat man mich untersucht und alles mögliche, Auto war schrottreif, der andere Wagen war auch schrottreif, die lagen auch im Krankenhaus und haben mich untersucht und nochmal untersucht und geröntgt und ja, da war nichts. Nichts, gar nichts. Ja, ich weiß gar nicht, wie ich nach Hause gekommen bin. Ein Kollege hat mich, glaube ich, dann, ist egal. Jedenfalls, da wurde ich bewahrt von Gott. Wirklich bewahrt. Die anderen beiden lagen im Krankenhaus. Und das Schlimme war daran, ja, ich selber habe Schuld gehabt. Ich habe nicht aufgepasst. Ich habe einem die Vorfahrt genommen. Ich habe gedacht, ich schaffe es noch. Nicht? Hab also eine Fehleinschätzung dahingelegt. Aber wunderbar, Gott hat mich bewahrt. Also er hat mich nicht bewahrt von dem Unfall, vor diesem Ausnahmezustand, vor dieser Kollision. So sagt es ähnlich auch Dietrich Bonhoeffer in seinem Kontrapunkt. Nicht? Gott bewahrt uns nicht vor allen Problemen und Nöten und Sorgen, aber er führt uns sicher hindurch, durch dieses Gedränge, durch dieses Tal der Unsicherheit. Oder wie David in Psalm 23 betete, auch wenn ich wanderte im finsteren Todestal, fürchte ich kein Unglück. Oder je nach Übersetzung, im Tal des Todesschatten. Sagte mal jemand, Schatten können ja nicht gefährlich werden, aber sie sind bedrohlich, ne? Große, dunkle Schatten, die können uns schon Angst machen, nicht? Aber sie können uns nicht anhaben, nicht? Dein Stecken und Stab, sie trösten mich, sie führen mich. Ja, bewahre mich, Gott. Das betet hier der David. Ich habe zum Herrn gesagt, du bist mein Herr, es gibt kein Glück außer dir. Eine mutige Aussage, nicht? Würde heute kaum noch einer sagen, was, auf Gott, wo ist er denn? Sehe ich ja gar nicht. Das ist eine Glaubensaussage, Vertrauen. Wir sehen auch in heutigen Corona-Zeiten, auch bei uns in der Gemeinde, es gibt Geschwister, die kommen nicht mehr, die haben Angst. Obwohl sie eine Maske auf haben. Ja, haben doch Angst, alle Sorgen, ja, sind besorgt um sich. Meine Lieben, wir wollen doch dem Herrn vertrauen, nicht? Und wenn wir in der Beziehung dem Herrn nicht vertrauen, ja, du liebe Güte, wenn es dann größere Probleme gibt, dann werden wir noch mehr herausgefordert. Also wir dürfen dem Herrn vertrauen. Bewahre mich, Gott. Das ist eine Liebeserklärung. Der David setzt ganz auf seinen Herrn und Gott. Und das ist auch die Historie von David, nicht? Wir wissen ja, als Kind war ja der jüngste Sohn des Isai, hütete er die Schafe des Vaters. Und uns wird ja berichtet in 1. Samuel 17, glaube ich, ist das, ja, 1. Samuel 17, er kämpfte mit Bären und Löwen, um die Herde des Vaters zu schützen. Und der Herr hat ihn bewahrt, diesen jungen Mann. Und als dann der neue König gesalbt wird, kennen wir auch die Geschichte, nicht? Dann kommt der Prophet Elia ja zu Isai, sagt so, einer deiner Söhne soll ja jetzt der König werden, nicht? Und dann führt der Isai ja alle seine prächtigen Söhne vor, nicht? Muskulös, braun gebrannt, groß von Statur. Der ist es doch, nicht? Nein, der ist nicht. Bis der Heilige Geist sagt, nee, keiner von denen. Ja, sagt der Elia, sind das alle? Ja, fast, da ist doch der Kleine, der David, also der ist auf der Herde, nicht? Der ist draußen, kommt ja sicher nicht in Frage, nicht? Da sagt der Heilige Geist, ihn hol ihn. Der Mensch sieht, was vor Augen ist. Gott sieht in das Herz. Gott hat in das Herz des David, dieses jungen Mannes gesehen und hat ihn berufen. Und das hat auch den David geprägt. Ich habe gestern nochmal die Geschichte von dem David und Goliath nochmal gelesen. Ach, ihr Lieben, das ist eine Geschichte, 1. Samuel 17, die folgenden Verse, da kriegt man Gänsehaut. So was Spannendes kann kein Fernsehen bringen. Da ist dieser junge Mann, hat noch nicht mal ein Schwert. Und dann sieht er den 3 Meter hohen Goliath, der hat einen eigenen Schildträger. Und der Goliath ist bewaffnet bis an die Zähne mit Speer, Krummsäbel, Lanze. Nicht? Da kommt diese Kampfmaschine der Philister und stellt sich hin und lästert hier die ängstlichen Israeliten. Da kommt der David und sagt, du kommst mit Krummsäbel und mit Schwert und Lanze, um die Schlachtreihen Israels zu verhöhnen. Heute werde ich dir den Kopf abschlagen und die ganze Erde soll erkennen, dass Israel einen Gott hat. Boah, dieser Knirps. Saul wollte ihm seine Rüstung geben, ne? Sein Gurt und mit dem Schwert, ne? Oh, er konnte gar nicht tragen. Halbe Portion, schafft er gar nicht. Er hat nur in die Hirtentasche, hat er 5 Kieselsteine eingenommen. 5 glatte Steine aus dem Bach genommen. Dann geht er mutig zu den Goliath hin, nimmt die Schleuder und nimmt nur einen Stein. Und schleudert ihn und der Goliath kriegt ihn von dem Kopf, dringt tief hinein und er fällt um wie ein Baum. Boing! Tja, aus die Herrlichkeit. Aber so ist das in der Welt. Die Welt baut immer so einen Popanz auf, ne? Gefährlich. Oh, pass auf, nicht? Oh, guck mal da, die ganzen Särge da im Fernsehen, nicht? Siehst du da, nicht? Oh ja, es spielt sich bei uns alles im Kopf ab, ne? Alles spielt sich im Kopf ab. Oh, wie gefährlich. Ja, geh ja nicht zur Gemeinde, ja nicht zum Gebetsstunde. Viel zu gefährlich. Ihr Lieben, das ist alles ein Popanz, ist das. Ein Popanz. Das spielt sich bei uns im Kopf ab. Die Wirklichkeit ist ganz anders. Bleiben wir bei dem Thema. Der Herr ist mein Hirte. Der Herr hat auch hier den David bewahrt bei dem Goliath. Hat noch nicht mal ein eigenes Schwert, um den Kopf abzuschlagen. Muss das Schwert von dem Goliath nehmen. Da könnte man noch viel zu sagen. Also, bewahrt. Gott hat ihm Geborgenheit geschenkt. Er birgt sich in Gott. Er bittet Gott um Bewahrung. Warum? Er sagt, ich habe nichts anderes. Ich habe nichts anderes außer dir, Herr. Ich habe kein dickes Bankkonto, ich habe kein Aktienpaket, ich habe auch kein Haus auf den Bahamas. Ich habe auch keine Barren Gold irgendwo im Tresor. Nicht? Wir suchen ja immer nach Sicherheiten, wir Menschen. Nicht? Denken, ah ja, das ist, nicht? Wenn die Währung mal nichts ist, nicht? Aber ich habe noch Gold und ich habe noch das. Nicht? Oder das, oder meine Gesundheit, oder meine Intelligenz. Ach, mein Beruf ist einzigartig. Nicht? Wir suchen immer nach Sicherheiten. Nee. Gott zerschlägt alle menschlichen Sicherheiten. Alles. Wie bei David. Das ist die Glaubensaussage. Und das wünsche ich dir, dass du das auch lernst. Nicht auf materielle Dinge setzen, nicht auf das, was uns so die Welt vor Augen stellt, sondern dass wir im Glauben und Vertrauen zum Herrn sagen, du bist mein Herr. Ich habe nichts anderes, Herr Jesus. Und in allen meinen Lebensentscheidungen, da frage ich dich, Herr, soll ich die Partnerin heiraten? Soll ich den Beruf nehmen? Soll ich diese Schule besuchen? Da fällt kein Zettel vom Himmel. Aber der Herr kann die Wege ebnen. Und er kann es dir klar machen. Es gibt kein Glück außer dir. Das ist eine wunderbare Aussage, von der wir auch lernen können. David schreibt diese wunderbare Erklärung. Liebeserklärung. Ich kann mich noch erinnern, als Kind, als 13 Jahre war ich da war ich erst einmal verliebt. Eine der Schule an einem netten Mädchen. Aber ich war so schüchtern. Ich wollte sie, konnte sie nicht einfach nicht ansprechen. Ach, ich war so schüchtern. Aber ich wusste, wo sie wohnt. Ach, und dann bin ich mit klopfendem Herzen nachmittags mit dem Fahrrad vorbeigefahren an Hausnummer 25. Ah, dann wusste ich, ah, da wohnt sie. Vielleicht kann ich einen Blick erhaschen. Vielleicht sehe ich sie. Ach, ja. Ja, das ist die erste Liebe. Ja, wo ist sie? Ich habe sie nicht gesehen, schade, ja. Aber David sagt ja, es gibt kein Glück außer dir. David muss hier nichts nachlaufen, sondern er wusste, der Herr ist mein Herr, mein Hilfe, mein Herr, an dem ich mich bergen kann, der mich beschützt. Geborgenheit. Geborgenheit und Bewahrung. Ich kann mich noch erinnern an eine Familie, die bei uns in der Gemeinde war. Die stammten aus Schlesien. Meine Frau wird jetzt erinnern, an wen das war. Onkel Bernhard und Tante Ida. Wir waren damals so um die 30 und unsere Kinder waren klein. Und die stammten aus Schlesien, wohnten zunächst mal in Gelsenkirchen, dann in Schermbeck, bekamen nur Lastenausgleich, ein kleines Haus und Grundstück. Und mit ihnen sind zwei Brüder geflüchtet, die waren auch über 80, Rudolf und Gustav. Gustav war schon über 90. Und wenn wir sie besucht haben, dann saßen wir oft im Garten unter dem Kirschbaum und dann haben eine Tasse Kaffee getrunken, die Kinder konnten spielen und dann hat der Onkel Bernhard vorher immer gebetet. Dann betet er immer, Herr Jesus, ich danke dir, dass du für mich gestorben bist. Und ich dachte so als junger Mann, ja, du kannst ja sonntags beten, ne? Aber jetzt so für so ein Stückchen Kuchen. Ne? Nee. Er hat nicht gesagt, so zwei Worte, zack, zack. Ne? Nein, immer ganz bewusst, Herr Jesus, ich danke dir, dass du für mich gestorben bist. Und gedankt für diese guten Gaben. Wisst ihr, der Mann hat alles verloren mit seiner Frau. Die hatten einen riesen Gutshof in Schlesien. Alles verloren. Geflüchtet mit den Brüdern. Im letzten Augenblick, als die Front immer näher kam. Die haben alles verloren, aber sie haben eins behalten. Sie haben den Glauben an Jesus behalten. Und das war das Allerwichtigste. Der Teufel kann uns alles nehmen. Alles kann er uns nehmen. Aber er kann uns nicht den Glauben an Jesus nehmen. Und dieses Ehepaar, Onkel Bernhard und Tante Ida, die haben meiner Frau und mir, unser Leben mitgeprägt. Das waren für uns Glaubensväter und Glaubensmütter. Onkel Bernhard ist noch mit fast 80 Jahren noch arbeiten gegangen in der Ziegelei, weil die Rente nicht reicht. Und immer wenn wir zusammen saßen, sah ich seine groben Hände, typisch Landwirt, ganz grobe, dicke Finger hatte er. Und er ist nie bitter geworden, er hat sich nie beklagt. Er hat nie gesagt, oh die bösen Russen oder die bösen Engländer oder irgendwas. Nein. Sein ganzes Leben war auf Jesus ausgerichtet und auch das seiner Brüder. Die haben, wie gesagt, alles verloren. Nur den Glauben an Jesus haben sie nicht verloren. Sie waren uns Brüder und Schwester und Vorbilder im Glauben. Jetzt betet der David weiter und blickt einen Augenblick zu den Menschen, zu den Gottlosen. Er sagt hier, zahlreich sind die Schmerzen derer, die einem anderen Gott nachlaufen. Müssen wir nicht auch Jesus nachlaufen? Nein, wir müssen Jesus nicht nachlaufen. Wir dürfen Jesus nachfolgen. Wisst ihr, was der Nachfolger ist? In Buhr auf der Horster Straße, da scheint immer eine Drogerie, Leibeck Nachfolger. Nachfolger, Punkt, ganz groß oben drüber. Das heißt, der Inhaber war schon gestorben und der Sohn hat jetzt die Drogerie übernommen. Das ist der Nachfolger, der Erbe. Die Gottlosen, die laufen nach, die sind in der Tretmühle, voller Unsicherheit. Was wird morgen sein? Werde ich meinen Job noch haben? Nicht? Was macht die Währung? Wie sieht der Aktienmarkt aus? Oh, meine Gesundheit. Was sagt der Arzt? Nächsten Check-up. Oh, was ist da? Immer besorgt. Gottlose sind immer besorgt. Wir sagen hier ehemalige Nachbarn, die wollen wir besuchen. Oh, wir sind Risikopatienten. Vorsicht, Abstand, Risikopatienten. Meine Frau und ich sind keine Risikopatienten. Wir sind geborgen in Gott. Er ist unser Herr und unsere Heimat. Wir sind kein Risiko. Ja, also die Gottlosen sind in der Tretmühle, immer besorgt. Und David sagt, nee, das bin ich nicht. Und die Gottlosen haben auch immer so ihr eigenes Programm, nicht? Selbstverwirklichung oder du musst dich selbst finden. Du darfst dich nicht fremd bestimmen lassen. Also manchmal staune ich immer über so Worthülsen, die so verbreitet werden, nicht? Ich will mich nicht fremdbestimmen lassen. Entschuldige mal. Wir werden laufen fremdbestimmt. Das ganze Fernsehprogramm ist aufgebaut, um dich fremd zu bestimmen. Es sei denn, du machst mal 14 Tage kein Fernsehen an und liest keine Zeitung. Wir werden immer fremdbestimmt. Es ist die Frage, was dich prägt. Was du in dein Inneres heranlässt. Ich wünsche mir, dass du das Wort Gottes an dich heranlässt, dass Gott dein Leben prägt. Das ist ganz wichtig. Der Herr ist mein Gut und mein Teil, der Herr ist mein der Teil meines Erbes. Die Leviten damals, als das Land Kanaan in Besitz genommen wurden, da bekamen ja alle ein Stück von dem Land, die ganzen 11 Stämme. Der 12. Stamm, Levi, der bekam kein Land. Das war der Stamm, der am Hause Gottes arbeitete, der die Stiftshütte bediente, die Opfer zubereitete etc. Und da sagte der Herr, ich bin euer Teil. Später bekamen sie auch einen Teil der Tempelsteuer oder überhaupt die ganze Tempelsteuer. Also sie lebten von der Gegenwart Gottes. Der Herr ist mein Teil, mein Anteil. Und was ist nun, wenn wir jetzt mal einen Punkt machen, das Geheimnis hier von David? Er muss ja irgendwo ein Geheimnis haben, nicht? Irgendwo hat er was ja, nicht? Hinterhand, nicht? Ja? Er hat was in der Hinterhand. Ja. Er hat etwas in der Hinterhand. Er sagt, Vers 8, ich habe den Herrn stets vor Augen. Deshalb wanke ich nicht. Ich habe den Herrn stets vor Augen. Das sind nicht Augen, die kontrollieren, nicht? Da kann man auch denken, aber das ist vielleicht einer, der kontrolliert, nicht? Die Polizei kontrolliert, Radar, nicht? Oder der Chef, der kontrolliert, wann ist er gekommen? Ach, statt 8 Uhr, 10 Uhr, 8, nicht? Bist schon aufgefallen? Nee. Ich habe den Herrn stets vor Augen. In all meinem Tun und Lassen bestimmt mich der Herr. Ich werde nicht fremdbestimmt, sondern die gute Hand des Herrn leitet mich. Deshalb in all meinen Gedanken habe ich den Herrn stets vor Augen. Auch wenn ich älter werde, wenn die Kraft nachlässt, wenn Beschwerden kommen, wenn das Leben unübersichtlich wird, wenn Sicherheiten zerschlagen werden, auch in Zeiten, wo ich vielleicht einsam bin. David sagt, ich habe den Herrn stets vor Augen, nicht nur in schönen Tagen, wenn alles gut läuft, das Bankkonto gefüllt ist, das Auto gut läuft, nicht, und mein Job schön Geld abwirft. Nein. Gerade Krisenzeiten sind Zeiten der Bewährung. Petrus sagt, es ist ja in seinem Brief, nicht, 1. Petrusbrief, auf dass die Bewährung eures Glaubens viel köstlicher ist als die des Goldes, das vergeht, aber durch Feuer erprobt wird und erfunden wird zum Lob und zur Herrlichkeit des Herrn. Das heißt, der Glaube wird wie das Gold durch Feuer erprobt. Das Gold wird im Feuer gereinigt. Geht die Schlacke weg. Und der Goldschmied bekommt das reine Gold. Das 100% reine Gold. so wird auch der Glaube durch Schwierigkeiten, durch Krisen, durch Nöte gereinigt, damit er sich bewährt. Die Gläubigen sollen als die Bewährten dastehen. Du sollst als Bewährter dastehen. Das ganze Leben ist so ausgerichtet, dass du dich bewährst als ein guter Kämpfer, als eine gute Kämpferin des Glaubens. Auf das die Bewährung. Ich habe den Herrn stets vor Augen. Das ist keine Belästigung, das ist eine Freude. Der Herr weist mir den Weg. Oder wir könnten auch sagen, dieser Vers ist wie ein Leuchtturm. Ich habe bei mir so einen Leuchtturm hier auf den Notizen. Nicht? Dieser Leuchtturm, ich habe den Herrn stets vor Augen. Das heißt, ich habe alle seine Segnungen, seine Verheißungen, seine Liebe, seine Zuversicht, die umgeben mich wie der Leuchtturm. Ich werde nicht wanken. Psalm 61 sagt er noch, ich werde etwas wanken. Aber dann Psalm 62, dann 61, Vers 7 sagt er, ich werde nicht wanken. Wanken heißt ja taumeln, torkeln, trudeln. Nicht? Einer wankt, da muss man aufpassen, oh, dass er nicht stürzt. Und wenn er stürzt, oh, dann ist es gefährlich. Und alte Menschen stürzen, können sich alles erlauben im Alter, aber nur nicht stürzen. Nicht? Das ist dann Katastrophe. Und Christen können auch stürzen, torkeln. Nein, ich habe den Herrn stets vor Augen. Er umgibt mich mit seiner Gnade. Wie ein Leuchtturm. Er weist mir den Weg. Und ich harre auf ihn. Ich vertraue dem Herrn. Das wünsche ich dir auch in Krisenzeiten, dass du lernst, dem Herrn zu vertrauen. Auch wenn man da nichts Schriftliches hat. Doch, wir haben es schriftlich. Wir haben es hier schwarz auf weiß sogar. Können Sie mal nachlesen. Das ist das Schöne. Ich habe den Herrn stets vor Augen. Da fiel mir noch so ein, so die Begebenheit noch von Mose. Hebräer 11, Vers 27, da heißt es, aus Glauben verließ Mose Ägypten und fürchtete die Wut des Pharaos nicht, denn er hielt standhaft aus. Er schaute den Unsichtbaren, als sähe er ihn. Den Unsichtbaren nicht gesehen, zunächst mal. Aber er hielt sich an den Unsichtbaren. Halte du dich auch an Jesus, als siehst du ihn. Wie David sagt, ich habe den Herrn stets vor Augen. Das heißt, da ist ein Augenkontakt. Der Prediger, der predigt, sucht immer auch den Augenkontakt mit den Geschwistern oder mit den Zuhörern. Das ist ganz wichtig, nicht? Den Augenkontakt. Dann sieht man dem anderen an, wie es ihm geht. Ob er zuhört oder im Gedanken abgewichen ist. Ich habe den Herrn stets vor Augen. Einen liebenden Herrn, voller Verheißungen. Ich will dich nicht versäumen, noch verlassen, sodass wir getrost sagen können, der Herr ist mein Helfer. Was will mir denn ein Mensch tun? So gelassen kannst du den Weg des Lebens gehen, auch in Krisenzeiten. Ja, ganz gelassen. Der Herr gibt Acht auf dich. Das können Christen sagen. Weißt du, warum wir das so sagen können? Weil wir ja nicht uns selbst gehören, sondern wie es André sagte, Jesus hat uns erlöst und erkauft. Wir sind sein Eigentum. Wir gehören ihm. Du gehörst Jesus. Du bist teuer erkauft. Nicht mit einem Aktienpaket und nicht mit Gold, sondern mit Silber, sondern mit dem teuren und kostbaren Blute des Sohnes Gottes. Ist deine Schuld abgewaschen. Und aus Feinden Gottes hat Gott Kinder Gottes gemacht. Und wisst ihr, was Kinder sind? Kinder sind Erben. Kinder dürfen bitten. Wenn ein Kind die Mutter etwas bittet oder den Vater etwas bittet, dann wird der Vater schlecht sagen, ne, gib ich dir nicht. Nur wenn es zum Schaden des Kindes ist, wird er die Bitte verweigern. Nein, ich habe den Herrn stets vor Augen, wie Mose, er hielt sich an den Unsichtbaren und später belohnt das Gott. In 2. Mose, glaube ich, 34, da sagte Mose, Herr, ich möchte dich doch einmal sehen, ich möchte mal deine Herrlichkeit sehen. Und sagt Gott, du kannst mich nicht sehen und leben, aber da ist ein Platz bei mir, da werde ich dich auf den Felsen stellen, in einer Felsspalte. Und dann werde ich alle meine Herrlichkeit von dir vorübergehen lassen. Nur werde meine Hand über vor meinem Angesicht halten. Du kannst mich nur von hinten sehen. Da ist ein Platz bei mir. Mose darf sich auf den Felsen stellen. Und der Fels ist Christus. Mose steht fest auf den Felsen Christus. Und dann zieht Gott vorbei, seine Herrlichkeit. Dann kommt dieser Ausspruch, barmherzig und gnädig ist der Herr. Und dann die ganzen Segnungen und Eigenschaften Gottes werden genannt. Kostbar. Ich habe den Herrn stets vor Augen. Was Besseres kann dir doch nicht passieren. Wie solch eine Aussage. Darum freut sich mein Herz und frohlockt meine Seele. Von Petrus wird uns ja berichtet, nicht? Als sie dann auf dem See Genezareth ein Gespenst sahen. Es war Jesus, der auf dem Wasser wandelte. Dann erkannten sie, es ist der Meister. Ach. Und Petrus ist immer der Erste, nicht? Der ein bisschen vorlaut, nicht? Aber hat das Herz auf dem Zungen. Herr, bist du es? Dann sag mir doch, dass ich zu dir komme. Und Jesus sagt, komm. Und der Petrus, mutig, aus dem Boot, auf das Wasser, hoch, schön auf dem Meister. Und dann heißt es, als sie dann die Wogen und die Wellen sahen, da fürchtete er sich und begann zu sinken. Ja, ja, das ist typisch menschlich. Ne? Sobald wir auf die Umstände sehen und auf die Nöte und die Fernsehbilder und alles, ach, dann kriegen wir ja. Dann hat uns der Teufel gepackt und sagt, jetzt kriegt er weiche Knie. Ne? Wo sind denn die mutigen Christen? Ne? Guck dir mal die Reihen an. Wir haben alle zu Hause, haben alle Schiss. Ein bisschen Leben. Ja, so ist das. Und dann sagt der Herr Jesus, reicht ihm die Hand und zieht ihn heraus. Der Herr Jesus ist ja freundlich. Steht immer wieder, der Herr ist freundlich, gnädig und freundlich. Was sagt er zu dem Petrus? Welche Vorwürfe macht er ihm? Keine Vorwürfe. Er sagt, Kleingläubiger, warum bist du so furchtsam? Richtig nett gesagt, Kleingläubiger. Mensch, stell dich doch nicht so an. Ich bin doch da. Und wenn ich im Boot bin, und selbst wenn ich im Boot schlafe, ich bin doch da. Und dann kann das Boot ruhig schaukeln und da können schon mal ein paar Wellen reinspritzen. Das geht nicht unter. Auch wenn du denkst, mein Lebensboot, das kentert jetzt hier durch Corona, mein Job ist weg oder hier Kurzarbeit und alles Mögliche. Du kennst das schon nicht, keine Sorge. Dein Glaube wird gerade erprobt. Wie beim TÜV, da wird alles abgeklopft, nicht? Und dann kommt man auch schon mal mit dem Hammer, der Mann vom TÜV, der Ingenieur vom TÜV, und dann fällt schon mal viel Dreck runter, nicht? Und prüft ja nur, ob die Teile in Ordnung sind, ob das Auto noch fahrbereit ist und ob die technischen Voraussetzungen da sind. Ja. Ich habe den Herrn stets vor Augen, das wünsche ich dir. Lass nicht zu, dass dieser Herzens- und Augenkontakt unterbrochen wird. Lass dir nicht bange machen. Wanke nicht. Der Herr ist dein Fels und wenn du auf den Felsen stehst, kann nichts passieren. Du kannst zwar vielleicht nasse Füße bekommen, aber du wirst nicht sinken und nicht untergehen. Kinder Gottes sind Kinder. Wie ich an dem Beispiel gebracht habe, ich habe meine Mutter umgefasst, ihre Nähe, ihre Wärme, ihren Geruch gespürt. Da war ich geborgen. So sind Christen auch geborgen in Jesus, in Gott. Wir dürfen ihn umfassen, seine Liebe umfassen, seine Gnade, seine Treue. Selbst wenn wir untreu sind, er ist treu. Gott ist treu, auch wenn du mal nicht so bist. Ne? Er ist treu. Er liebt dich. Nicht mit menschlicher Liebe, mit göttlicher Liebe. Ist eine andere Qualität. Er liebt dich und trägt dich und hebt dich. Wir dürfen zu Gott bitten und dürfen nicht einfach sagen, Gott. Wir dürfen sagen, unser Vater. Wir dürfen sagen, lieber Vater. Und Paulus gibt noch eine Steigerung. Er sagt, aber Vater, das innig geliebter Vater. Wir stehen in einer Liebesverhältnis zum Vater. Innig geliebter Vater in Christus. Mehr geht nicht. Da sind wir ganz dicht am Vaterherzen Gottes. Ganz dicht. Da spüren wir seine Nähe, seinen Pulsschlag. Der Pulsschlag Gottes ist Jesus. Von ihm sagt der Vater, ihn hört, tut, was er sagt. Ich komme langsam zum Schluss. Wir schließen mit einigen Versen aus der Bibel. Fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch, ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Sorget euch um nichts, sondern in allen Dingen lasset eure Bitten im Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne in Christus Jesus bewahren. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Amen.